Ich befinde mich im Stasi-Museum in Leipzig und mir gegenüber sitzt die Frau Irmtraut Hollitzer. Sie ist vom Leipziger Bürgerkomitee und berichtet mir nun aus ihrem Leben. Wie haben Sie Ihre Kindheit in der DDR erlebt?
Ah, ich bin das vierte Kind von insgesamt 5 Kindern, bin in einer Pfarrersfamilie groß geworden und habe eigentlich erstmal eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt, sehr behütet, und habe aber sehr, sehr bald durch mein Elternhaus begriffen, weil sie uns das einfach atmosphärisch vermittelt haben, dass diese DDR nicht so ein ganz tolles Land ist, was man so sehr lieb haben muss. Das heißt, wir haben ganz schnell begriffen, weil unsere Eltern das so wollten, dass wir nicht in die Jungen Pioniere gehen, nicht in die FDJ, also dass wir diese Dinge nicht mitmachen, weil die Eltern der Meinung waren, das seien ja Dinge, die sie gerade im Dritten Reich endlich überwunden hatten. Und nun schon wieder diese Uniformierung der Kindheit, das wollten sie einfach nicht mitmachen. Und das habe ich für mich so bis auch später auch für meine eigenen Kinder im Grunde so verinnerlicht.
Das heißt, Ihre Familie hatte Angst, Verhältnisse wie im Dritten Reich in der DDR wiederzufinden?
Also ich denke, für meine Eltern war das durchaus ein Zeichen neuer diktatorischer Strukturen. Man muss auch wissen, der aufkommende Stalinismus in der DDR war natürlich sehr zu spüren, gerade auch in so einem kleinen Ort wie bei uns zu Hause. Da wurden einfach Geschäftsleute kriminalisiert, sie wurden abgeholt nachts, sie wurden ins Gefängnis gebracht, weil man deren Geschäft verstaatlichen wollte und sie sich geweigert hatten. Das sind Erlebnisse, die hat man als Kind so nebenbei mitbekommen. Und ein sehr gravierendes in der eigenen Familie war, dass der große Bruder, der war 16 Jahre alt, von der Oberschule ständig aus dem Unterricht geholt wurde und die Stadtsicherheit hat ihn vernommen und hat ihm ein staatsfeindliches Flugblatt vorgelegt und hat ihm untergeschoben, dass er dieses Flugblatt verpasst hätte, was nicht der Fall gewesen war. Und meine Eltern konnten, ich möchte jetzt aus der heutigen Sicht sagen, im letzten Moment ihn wohl aus diesen Klauen der Stadtsicherheit holen und haben ihn dann nachts nach West-Berlin bringen können. Und das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich auch als kleine Schwester. Ich hatte plötzlich meinen großen Bruder nicht mehr. Der war 16 und Sie können sich ja vorstellen, Geschwister mögen sich schon. Und wenn der Bruder so weg ist und nicht mehr erreichbar war, das war schon sehr, sehr traurig. Und das hat schon, glaube ich, auch dazu geführt, diese Haltung, die meine Eltern hatten, dann bestätigt zu bekommen.
Und welche Präsenz zeigte die Stasi in Ihrem Leben?
Eigentlich überhaupt nicht. Also bis auf dieses erste Erlebnis mit meinem Bruder, da wusste man, das hat was mit Stasi zu tun. Alles andere ist so ganz, das läuft einfach anders im Alltag. Und wir waren jetzt auch nicht mit unserer Familie jemand, der völlig aktive, irre Dinge gemacht haben gegen den Staat, wo man schon von vornherein hätte wissen müssen oder einkalkulieren musste, dass man ins Gefängnis kommt. Solche Aktionen haben wir nicht gemacht, sondern wir haben eher in der Verweigerung zur Politik gestanden, haben uns das auch erlaubt mit den entsprechenden Konsequenzen. Die Konsequenzen waren halt, dass auch unsere Kinder dann nicht zur Oberschule gehen konnten, nicht studieren konnten. Aber dass die Stadtsicherheit ständig ein Thema war, war überhaupt nicht so. Es war eher so permanent, latent, schon ein bisschen manchmal im Hinterkopf, naja, hier sagst du mal lieber das jetzt nicht. Und man schrieb ja auch in der Post nicht das, was man wirklich dachte, sondern nahm sich dann eher zurück oder unterließ halt politische Themen. Das schon. Aber es ist nicht so, dass man ständig vor der Stasi da Angst hatte. Jedenfalls ich nicht. Gott sei Dank, da gab es sicherlich, und das weiß ich auch, es gab tausende Menschen, die wirklich diese Konfrontation mit der Stadtsicherheit hautnah erleben mussten.
Und inwieweit spürten Sie im Alltag die Auswirkungen Ihrer Anpassungsverweigerung gegen das sozialistische Regime?
Ja, das hat sich auch gerade in der Schulzeit unserer Kinder schon hin und wieder sehr deutlich gezeigt. Wir durften zum Beispiel als Eltern ganz am Anfang aufgrund einer sehr vernünftigen Lehrerin im Elternaktiv mitarbeiten. Es gab einen Lehrerwechsel und plötzlich hieß es, Frau Hollitzer oder Herr Hollitzer, Sie dürfen nicht mehr im Elternaktiv mitarbeiten, weil Ihre Kinder nicht in den Pionieren sind. Das war schon eine harte Sache, weil wir wollten natürlich unsere Kinder mit im Elternaktiv vertreten, unsere Meinung mit einbringen und waren ja auch in der Schule im Grunde sehr gelittene Eltern insofern, als dass wir uns sehr für die Schüler eingesetzt haben. Also und das wurde uns verweigert. Das ging manchmal auch so weit, dass die Kinder natürlich an außerschulischen Veranstaltungen nicht teilnehmen konnten, weil das eben Pioniergeburtstag war. Klassenfahrten, das war alles in Richtung staatlich organisiert. Und wenn man da nicht mit war, war das eben eher unerwünscht. Aber ich möchte auch behaupten oder sagen, es kam immer wieder auch auf die Lehrer drauf an. Der eine hat sowas möglich gemacht und der andere eher nicht. Und ich denke, auch in einer Diktatur haben Menschen Spielräume. Und es sind ja Menschen, die das machen. Und da möchte ich eigentlich immer wieder auch animieren dazu, dass die Menschlichkeit nicht verloren geht, auch in solchen Zeiten. Also man muss nicht zum Schwein werden. Man kann menschlich bleiben.
Und ab wann beschlossen Sie, aktiven Widerstand gegen das System zu leisten?
Das beschloss ich mal überhaupt nicht. Aber es kam einfach nicht gerade ganz von alleine, sondern unser großer Sohn, der damals 2021 war, der hatte sich schon sehr aktiv in einer Umweltschutzgruppe, hatte mitgearbeitet und hat dort viele Aktionen gemacht. Und irgendwann sagte er so, kommt, ihr müsst mal mithelfen, wir brauchen jetzt Hilfe. Und da ging es darum, mit Papier zu organisieren oder beim Drucken mitzuhelfen. Und dann haben wir solche Zeitschrift hergestellt für den Leipziger Fluss, für die Pleiße. Und da mitzuhelfen war dann insofern selbstverständlich geworden, weil der Sohn es machte. Und da hätte man ja schlecht als Mutter jetzt Nein sagen können. Also da wäre ich mir ziemlich feige vorgekommen. Wir haben ihn ja eigentlich so erzogen, dass er solche Dinge auch wagt oder tut. Und da war man plötzlich mittendrin. Aber ich muss auch sagen, er war ein junger Mensch, der sehr bedacht auch diese Dinge tat. Und die haben auch in der Gruppe immer wieder versucht, noch im Rahmen der DDR-Gesetze zu handeln, weil sie natürlich auch nicht in den Knast wollten. Und da hatte ich eigentlich nie wirkliche ganz schlimme Sorge. Spannend wurde die Geschichte oder aufregend und schon auch für mich ängstlich wurde es genau am 3. Juni 89, als wir diese Pleiße Geschichte vorbereiteten und als wir mit dem Fahrrad unterwegs waren im Wohnviertel, plötzlich Ladas auftauchten, immer mit zwei Herren drin, und die begleiteten uns immer mit dem Fahrrad. Und dann da haben wir gemerkt, das ist ja nicht mehr ganz normal. Und da wussten wir plötzlich, ach, so sieht das aus, wenn die Stasi einen beobachtet.
Können Sie mir nun bestimmte Daten für die Anfänge der friedlichen Revolution in Leipzig nennen?
Zum Beispiel wurde am 15. Januar 89 schon für Meinungs- und Pressefreiheit demonstriert in Leipzig. Es wurde am 7. Mai 89 zum ersten Mal abends in den Wahllokalen die Wahlauszählung kontrolliert. Die Wahl war ja fest in der Hand der Partei. Man ging in der DDR Zettel falten. Das heißt, es gab ja nichts zu wählen, es gab auch eigentlich nichts anzukreuzen, sondern frei und offen sollte man die Stimme den Kandidaten der Nationalen Front geben. Dass man abends zum ersten Mal diese SED-Leute in ihren Wahllokalen aufsuchte mit Zettel und Stift in der Hand, das habe ich also dann auch mitgemacht und Strichlisten geführt habe, das war in der ganzen Stadt, es war auch in anderen großen Städten organisiert worden, das war was ganz Neues. Also auch das gehört dazu, dass plötzlich ja, das Volk ein bisschen mutiger wurde. Normalerweise gehörte das auch zum DDR-Wahlgesetz, dass die Wahlauszählung öffentlich ist. Man hat es vorher sich einfach gar nicht getraut. Es gehören dann die vielen, vielen Leute dazu, die weggegangen sind, die auf diese Weise dem Staat gesagt haben, so wollen wir nicht mehr leben, so können wir nicht leben. Und diese vielen, vielen Ausreiseanträge, die im Jahr 89 liefen, es waren 4.000 für Leipzig und mit einer großen Demonstration von Ausreisewilligen im März 89 haben die Leute erreicht, dass sie ihren Ausreiseantrag plötzlich genehmigt bekamen. Die Stasi nannte das Aktion Auslese. Sie haben also 2.000 Menschen sofort danach rausgelassen, in der Hoffnung, sie kriegen noch mal Ruhe ins Land. Also das Volk lief einfach der Regierung weg. Ein Land ohne Volk hätte es werden können. Und da hat natürlich der Staat sich langsam Gedanken machen müssen, ob er das so weiter laufen lassen kann.
Und gab es bestimmte Ideale, für die Sie gekämpft haben?
Als es dann Herbst wurde und die großen Montagsdemonstrationen anfingen, war es eigentlich nur folgerichtig dagegen. Also wir waren dagegen und jetzt waren so viele dagegen. Und da war man so mit solchen großen Massen, die dagegen waren. Das war ein ganz tolles Gefühl. Und als ich dann so langsam rauskristallisierte, da gibt es zum Beispiel ein Transparent, was relativ zeitig ich wahrgenommen habe in der Demo, die Mauer muss weg. Oh, da habe ich gedacht, darf man denn sowas überhaupt schreiben? Und habe mich aber tierisch gefreut. Mein erstes Transparent, das sah ein bisschen anders aus, es war ein bisschen kopflastig. Ich habe draufgeschrieben, uns hilft nur eins, Doppelpunkt, nicht weiter nach der Lüge leben. Mir war es so wichtig, und ich dachte, es muss sich einfach im Kopfe von uns allen etwas ändern, weil man schon begriffen hatte, oder wie es funktioniert hat, nämlich viele sagten ja nein. Nein, viele dachten nein und sagten ja. Und das ist doch im Grunde der Krebsschaden, diese Unehrlichkeit. Und dann dachte ich so, wenn alle so wahrhaftig wären, wenn sie nein denken, nein sagen und so, dann könnte das besser werden in diesem Lande. Das war so mein erster Wunsch. Und dann wurde das ja immer deutlicher. Die Mauer muss weg, Reisefreiheit und freie Wahlen fordern. Das war einfach Forderungen, die so vordergründig schön und wichtig waren. Hinter denen stand ich. Und eigentlich wollte ich nur diese DDR weghaben.
Und woher nahmen Sie den Mut, aktiv an der Besetzung des Ministeriums für Staatssicherheit, in dem wir uns heute befinden, teilzunehmen?
Nach dem Mauerfall sind wir ja weiter um den Ring jeden Montag gelaufen und immer am Stasi-Gebäude vorbei. Und das war, glaube ich, wie es gibt ja eine Stelle in der Bibel, wo man um die Mauern von Jericho läuft, bis die einfallen, also mit den Trompeten, so ähnlich kommt mir das vor. Jeden Montag immer wieder um den Ring und hier am Stasi-Gebäude wurden die verbalen Attacken gegen die Staatssicherheit doch auch immer deutlicher. Und es gab dann vom Neuen Forum eine Menschenkette um das Haus. Die haben versucht, damit zu deeskalieren. Das ist auch gelungen. Und dann am 4. Dezember steht da keine Menschenkette, sondern ein Teil des Hauses ist erleuchtet und es steht eine größere Gruppe von Menschen oben auf dem Balkon. Und das habe ich also von unten so mit wahrgenommen und habe gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Wieso? Was ist denn hier passiert? Und dann riefen die runter durch so ein Megafon, wir sind keine Stasi-Leute, wir sind Leute vom Neuen Forum, wir haben die runde Ecke besetzt. Und da können Sie sich vorstellen, da haben wir gedacht, okay, was ist denn das? Und dann löste sich die Spannung und dann haben wir alle angefangen zu singen. So ein Tag so wunderschön wie heute. Das war wie auf dem Fußballplatz, das muss ich sagen. Es war ihm schon bewusst, dass jetzt die letzte Hürde der Macht irgendwie genommen ist. Ja, und dann muss ich gestehen, in so einem Moment und in so einer Nacht geht man nicht schlafen. Da sind wir dann also mit meinem großen Sohn wieder und die Tochter war noch mit, immer ums Haus auch rumgelaufen und haben uns dann rumgetrieben und haben geguckt, was passiert jetzt eigentlich hier und sind dann noch mit einer kleineren Gruppe, da muss ich aber auch wieder sagen, da war mein Sohn, der war da immer so mutig und hat mit einem Freund zusammen erreicht, dass sich eine Gruppe noch in ein anderes Stasi-Dienstgebäude begeben konnte. Der Hintergrund war, dass die Akten vernichtet wurden und das war durchgesickert. Und dann hieß es, ja, man muss ja auch in andere Stasi-Dienststellen gucken, denn dort werden vermutlich auch die Akten vernichtet. Und so sind wir dann nachts in so ein Dienstgebäude gezogen. Und das war, fand ich, nicht mutig. Also was meine Person anbelangt. Wenn der Sohn da vorher rein ist, um diese Verhandlung mitzuführen, ich denke, da würde man ihn mal fragen müssen, wie es ihm da gegangen ist. Aber als die wieder rauskamen mit Staatsanwalt und Polizei, da war das im Grunde eine ganz gesittete Besetzung. Trotzdem, ich will es ja auch nicht runterspielen, war es dann schon auch ein bisschen mulmig, da in dieses Dienstgebäude zu kommen und im Grunde in das Zentrum der Macht. Wir haben dann die Mitarbeiter dort vorgefunden, die saßen hier an solchen Tischen, Schreibtischen, wie sie hier sogar im Büro noch sind, und haben neben sich die offenen Säcke mit vernichteten Akten gehabt, Panzerschränke auf, und sie haben also fieberhaft da Tag und Nacht schon vernichtet gehabt. Und das konnten wir dann in dieser Nacht mit Hilfe des Staatsanwaltes, der dann auf die Schränke und Türen ein Siegel gedrückt hat, erstmal verhindern. Und dann waren wir eine Stunde morgens kurz zu Hause. Ich musste ja auch mal irgendwie meinem Mann erklären, wo ich die Nacht zugebracht habe. Und wir hatten uns dann für 8 wieder verabredet. Und als wir dann vor dem Tor standen, dann sagten uns die Wache: Wieso, was wollten ihr hier? Hier war keiner heute Nacht. Und da haben wir so gedacht, also verarschen, Entschuldigung, lassen wir uns nicht mehr. Also da war man auch so ein bisschen mutig. Und wir möchten jetzt wieder rein, das sei uns zugesagt worden. Und nach einer längeren Zeit hieß es, na ja, dann müsst ihr aber die Personalausweise abgeben. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist jetzt ziemlich doof. Also nachts waren wir anonym da drin, da wusste keiner, wer wir sind. Und jetzt haben sie dann unseren Namen. Und daraufhin habe ich meine 17-jährige Tochter nach Hause geschickt und habe gesagt, komm, du gehst hier nicht mit rein. Also das fand ich ziemlich, wollte ich einfach nicht, hatte ich Angst. Und dann sind wir aber rein. Ich hatte noch den Jugendpfarrer mit überzeugen können, mitzukommen, weil wir mehr sein wollten. Das war uns schon deutlich, dass es nötig ist. Und dann stehen wir auf dem Innenhof und müssen so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich weiß es nicht, warten. Und wir wissen nicht, was passiert. Und da sagt plötzlich der dicke Herr, ein gestandener Pfarrer und auch von seiner Statur doch sehr überzeugend, kräftig und stark zu mir: Frau Hollitzer, mir werden die Knie weich. Wozu haben Sie mich denn animiert, hier mitzukommen? Als der das sagte, wurde mir dann auch ein bisschen bewusst, oje, was ist das jetzt eigentlich? Das war eigentlich der einzige Moment bei dieser ganzen Stasi-Auflösung, wo ich wirklich ein bisschen Angst hatte. Ich habe es gar nicht begriffen am Anfang. Ich habe zwar das auch in den Nachrichten so gehört, diese Schabowski-Geschichte, die ja allen bekannt ist. Und irgendwann rief gegen 23 Uhr mein Bruder aus West-Berlin uns an, wo wir blieben. Die Grenzen wären doch offen. Oh, da habe ich erst mal gedacht, aha, ist das wirklich so? Also wie gesagt, das war noch gar nicht angekommen. Und das war aber nun außerhalb jeder Möglichkeit, dass man da losfährt. Was ich zuerst gemacht habe, ist, ich habe mich den ganzen kommenden Tag angestellt bei der Volkspolizei, wo man mit dem Ausweis hinging, um sich ein Stempelchen für die Ausreise zu holen. Und das habe ich vor allem für meine Tochter gemacht, die ja noch in die Schule ging. Und da habe ich also, wie gesagt, Schlange gestanden und ich glaube 6 Stunden gestanden. Wie wir ja dann irgendwie mitbekommen haben, war es gar nicht nötig mehr mit diesem Ausweis. Aber das war die erste Reaktion und natürlich eine unbändige Freude. Ich habe meine halbe Familie im Westen wohnen gehabt, meine Mutter in West-Berlin, und von daher war das einfach nur schön.
Und wie veränderte sich ab diesem Moment Ihr Leben?
Im Alltag erstmal gar nicht. Wir gingen ja weiter auf die Straße, wie gesagt, das war ja alles noch gar nicht zu Ende gebracht. Ich habe das mit der Stasi-Besetzung ja vorweggenommen. Und natürlich war, das will ich sagen, über allem jetzt schon das Gefühl, dass diese entsetzliche Grenze nicht mehr da ist. Das war über allem drüber eine unglaubliche Hoffnung auf Freiheit. Noch hatten wir sie ja nicht selber. Naja, Freiheit hatten wir schon, aber noch nicht die Einheit. Aber diese Hoffnung auf die Wiedervereinigung, die nahm natürlich dann ganz reale Züge an. Und ich habe mich immer sehr, sehr dafür ausgesprochen, in allen Gesprächen, in Diskussionen und so, dass ich darüber ganz glücklich bin. Und Ich fand das damals manchmal eine schwierige Diskussion, wenn man sich so für dieses vereinte Deutschland einsetzte, also, oder freute, einfach darüber freute und das deutlich sagte, da wurde man so leicht in eine rechte Ecke gestellt. Und das hat mich total geärgert, das habe ich überhaupt nicht begriffen, weil für mich diese Wiedervereinigung oder dieses vereinte Deutschland, das war das Normale und das geteilte Deutschland ist unnormal gewesen.
Und jetzt, 20 Jahre nach dem Mauerfall, inwieweit sehen Sie die Ideale, für die Sie damals gekämpft haben, in der heutigen Demokratie verwirklicht?
Ich finde, dass wir frei sind, frei im Denken. Ich bin auch frei im Handeln. Ich kann meine Vorstellungen, die ich vom Leben habe, versuchen zu verwirklichen. Es redet mir keiner rein. Das wird nicht immer gelingen, aber das hat was entweder mit mir zu tun oder auch mit den Verhältnissen, aber ich werde nicht von vornherein gegängelt und es wird mir nicht vorgeschrieben, was ich zu denken habe, was ich zu lesen habe, was ich nicht darf und so weiter. Ich kann einfach diese Dinge versuchen zu tun. Und das gibt mir diese Freiheit, das gibt mir auch diese Demokratie. Ich kann mich auch einmischen in die Politik. Ich sehe das Ganze sehr positiv, obwohl ich natürlich rundherum auch höre, dass viele Defizite empfinden. Das will ich auch durchaus akzeptieren oder wahrnehmen. Dennoch meine ich, ist es gefährlich, Defizite, die diese Gesellschaft durchaus hat, dahingehend zu benutzen, um die Freiheit in Frage zu stellen und um vor allen Dingen das DDR-System als ein besseres System hinzustellen.
Und noch heute beschäftigen Sie sich sehr aktiv mit der Geschichte der DDR, speziell der Stasi. Welche Beweggründe gibt es dafür?
Also zum einen habe ich ja wirklich dieses unglaubliche Glück auch gehabt, dieses Glück dieser Stunde, diese Stasi-Besetzung und dann diese Auflösung ein bisschen auch mit meinem kleinen Anteil voranbringen zu können, habe dann das Museum ja auch ein wenig mit aufgebaut, habe hier sehr, sehr lange, fast 20 Jahre gearbeitet. Das war eine unglaublich oder ist es bis heute eine unglaublich spannende und interessante Arbeit. Und sie kam natürlich jetzt innerlich mir entgegen, weil diese Arbeit mir auch die Möglichkeit gegeben hat, das, was an Unrecht geschehen ist, was auch im Verborgenen an Unrecht geschehen ist, einfach öffentlich zu machen. Und ich halte es für unglaublich wichtig, dass wir öffentlich machen, wie eine Diktatur funktioniert, wie es auch dazu kommen kann. Also das finde ich auch gerade für junge Leute so wichtig, also dass sie diese Demokratie als etwas Wichtiges und Schönes und Freiheit als etwas Wichtiges und Schönes empfinden und auch weiter mitgestalten und mit dafür sorgen, dass das nicht wieder, dass es nicht wieder anders kommt. Also zum einen ist diese ganze Arbeit hier auch eine ganz kleine Genugtuung, das muss ich sagen. Jetzt endlich über das reden zu können, was so viele eben wirklich ja ganz entsetzlich bedrückt hat. Und ich darf Ihnen vielleicht sagen, es war schon am Anfang gewöhnungsbedürftig. Und ich war in den ersten Jahren sehr oft auch abends dann alleine hier. Wir sind ja auch nicht so wahnsinnig viele Mitarbeiter. Und ich habe dann oft durch diesen langen Ausstellungsgang hier einfach mal meine Stimme benutzt, die ich ja trainiert hatte und die ausgebildet war und habe von Bach ein Halleluja oder von Mozart irgendeine schöne Arie gesungen und habe dann so dabei, das klang herrlich hier drin, ja. Und dann habe ich gedacht, auch wenn das die Genossen wüssten, das war irgendwie so ein ganz herrliches Gefühl, ja. Ansonsten finde ich es eben, also stört mich überhaupt nicht. Wir sitzen ja oder das Museum besteht aus den alten Räumen. Die Fußbodenbelag, es ist alles die Leitung, die Lampen, das ist alles noch ganz original. Das macht ja auch den Reiz oder den Bonus des Museums aus, nämlich am originalen Ort die Dinge zu zeigen, die hier entstanden waren. Und das belastet mich nicht, das muss ich sagen. Und es kommen so viele nette Menschen, so viele interessierte Menschen hierher, mit denen es eben auch viele Gespräche gibt. Das ist eine spannende Arbeit.